Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Diese Pandemie ist eine Jahrhundertkatastrophe. Und diese Pandemie wird mit Recht von allen als eine Zumutung empfunden.
Ja, und diese Zumutungen unterscheiden sich jedoch sehr voneinander. Wir schauen heute darauf, wie sich die Pandemie auf Kinder weltweit auswirkt, die arbeiten müssen. Und wie Geflüchtete in Deutschland mit Behördenschließungen zu kämpfen haben und wie Ehrenamtliche versuchen, diese Lücke zu schließen. Mein Name ist Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Zunächst aber der Blick auf eine Branche, in der gerade mal gut eine 500.000 Menschen in Deutschland arbeitet. Das ist die Landwirtschaft. 500.000, das ist eigentlich nicht so viel angesichts der Tatsache, dass diese Branche Lebensnotwendiges produziert. Doch in den vergangenen Jahren, da sind die Betriebe größer geworden und es werden auch weniger. Und es gibt noch eine Entwicklung. Es gibt mehr Ökobetriebe. Die dazugehörigen Verbände haben heute ihren kritischen Agrarbericht vorgestellt im Rahmen der digitalen Grünen Woche. Dieter Nürnberger berichtet.
Ohne eine grundlegende Transformation der Agrar- und Ernährungswirtschaft werden die Probleme zunehmen. Der kritische Agrarbericht stellt in diesem Jahr so wörtlich die Systemfrage. Auf über 300 Seiten analysieren 26 Organisationen die Folgen einer zu intensivierten Landwirtschaft, die den Anforderungen des Klimawandels und auch dem Verlust der biologischen Vielfalt nicht mehr gerecht werden könne, so Philipp Brendle von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, einer der Hauptautoren des Berichts.
Wir hatten in den letzten 2 Jahren starke Dürren. In dem Jahr davor hatten wir extreme Niederschläge. Wir sind ja in der Landwirtschaft die Ersten, die zum Beispiel vom Klimawandel oder vom Rückgang der Biodiversität betroffen sind. Insofern muss man diese beiden Politikfelder zusammendenken.
Doch in der Realität herrsche weitgehend Business as usual. Kritik an der besonders in Deutschland ausgeprägten Exportorientierung der Agrarwirtschaft, den Missständen der Massentierhaltung, dem Einsatz von zu viel Chemie und auch an der bisherigen Förderpolitik, national wie auch europäisch.
Wir verlieren jedes Jahr 2% landwirtschaftliche Betriebe. Das entspricht einer Halbierung der landwirtschaftlichen Betriebe alle 25 Jahre. Die Preissituation auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben ist desaströs, oftmals nicht kostendeckend. Wir haben eine Überproduktion in Deutschland im Bereich des Schweinefleisch, im Bereich der Milchprodukte. Das heißt, die Bäuerinnen und Bauern sitzen letztlich immer am kürzeren Hebel, wenn es um Preisfragen geht.
Weshalb Weichenstellungen besonders in der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik nötig seien. Die Agrarmilliarden aus Brüssel sollen künftig umwelt- und klimaschonende Praktiken in der Landwirtschaft stärker honorieren. Dass grundsätzlich aber am bestehenden 2-Säulen-Finanzierungssystem der EU festgehalten werden soll, bewertet der Agrarbericht als falsch. Die flächengebundenen Direktzahlungen bevorzugten weiterhin die großen Betriebe der Branche. Die Hoffnungen liegen deshalb auf den EU-Mitgliedstaaten, die erstmals mehr Mitspracherechte haben sollen. Ein Spielraum, der genutzt werden sollte, sagt Thomas Schröder, der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Doch er vermisst gerade im Bereich des Tierwohls Gestaltungswillen des CDU-geführten Bundeslandwirtschaftsministeriums.
Wenn wir also in Europa mehr Tierwohl wollen, dann müssen wir national auch bereit sind, in Vorleistung zu gehen. Ich sehe bei Frau Klöckner überhaupt gar keinen Ansatz, diese Vorleistung zu bringen. Sie versucht verzweifelt, dieses Zwei-Säulen-Modell zu halten und versucht verzweifelt, die Ökonomie nach vorne zu bringen und nicht die Fragen von Ethik und Tierwohl.
Künftig soll bei der EU-Förderpolitik das Instrument der Ökoregelungen gestärkt, Betriebe, die in der Praxis mehr für eine nachhaltige Agrarpolitik tun, honoriert werden, indem sie Grünland erhalten, weniger Chemie einsetzen oder auch Bestände reduzieren. Viele der Argumente im kritischen Agrarbericht sind nicht neu, vergleichbar mit dem Bohren dicker Bretter, so die Autoren. Die Folgen einer falsch ausgerichteten Agrarpolitik würden aber immer sichtbarer. Doch immerhin wachse auch die Bereitschaft, gegenzusteuern. Die EU will 25% Ökolandbau bis 2030. Ein Ziel, das noch erreicht werden könne, wenn jetzt grundlegende Weichenstellungen durchgesetzt würden.
Doch die Weichen, die zuletzt in Deutschlands Agrargewirtschaft gestellt wurden, die deuten eher in eine andere Richtung. Zur Internationalen Grünen Woche hat das Statistische Bundesamt detaillierte Daten zur Landwirtschaft erfasst, zum ersten Mal wieder seit 2010. Und die zeigen, es gibt weniger landwirtschaftliche Betriebe und die, die es gibt, die werden größer und halten auch mehr Tiere. Anja Dobrodinsky kennt weitere Ergebnisse.
Gut 260.000 Agrarbetriebe gibt es in Deutschland. Das sind 12% weniger als noch vor 10 Jahren. Es gibt aber einen Trend zur Konzentration, also immer weniger, aber immer größere Betriebe. Eine Ausnahme ist Ostdeutschland. Hier werden die Betriebe kleiner. Christoph Unger, der Vizepräsident des Statistischen Bundesamts, erklärt warum.
Also wir hatten in den neuen Ländern natürlich vergleichsweise große Betriebe. Und jetzt aber auch ein Trend, dass es eben Neu- und Ausgründungen gibt, die deutlich kleiner sind.
Eine Konzentration gibt es auch bei der Tierhaltung. Immer weniger Betriebe halten immer mehr Tiere. Bei den Schweinen wird das besonders deutlich. Die Zahl der Betriebe hat sich hier im letzten Jahrzehnt halbiert. Die Zahl der Schweine sank aber nur um 4%.
Während wir 2010 im Betrieb noch 450, 160 Schweine hatten, sind es 2020 weit über 800.
Die Zählung gibt auch Aufschluss darüber, wie die Tiere gehalten werden. Von den Hühnern zum Beispiel werden heute nur noch 4% in Käfigen gehalten. Von den Schweinen leben hingegen fast 80% auf Spaltenböden, erklärt Carsten Schreiner, Agrarexperte beim Statistischen Bundesamt.
Ich sag mal, aus Tierwohlaspekten sicherlich nicht vergleichbar mit einer Haltung im Tiefstreu oder sowas, wo sich Schweine in der Regel dann doch wohler fühlen.
Die Bedeutung des Ökolandbaus ist in den vergangenen 10 Jahren gewachsen. Inzwischen betreiben 10% der Betriebe Biolandwirtschaft. Die Agrarbranche hat knapp 940.000 Beschäftigte. Das sind weniger als 2010, denn immer mehr Tätigkeiten werden an externe Dienstleister ausgelagert. Die deutschen Bauern und Bäuerinnen haben neben der Landwirtschaft immer öfter ein zweites Standbein. Fast die Hälfte verdient Geld nebenbei. Christoph Unger vom Statistischen Bundesamt nennt Beispiele.
Also der landwirtschaftliche Betrieb hat dann irgendwie noch einen Wald. Ein wichtiger Punkt und im Zweifel auch wachsender Bereich ist die Erzeugung erneuerbarer Energie. Also damit verdienen dann die Bauern eben auch noch ein nicht unwichtiges Zubrot.
Einen Nachfolger zu finden ist für viele ältere Landwirte schwierig. Von denen, die bald in Rente gehen, konnte nur ein Drittel den Hof schon an Jüngere übergeben.
Anja Dobrodinsky berichtete. Sie malen nicht mit Bleistiften, sie produzieren sie. Weltweit arbeiten Minderjährige, statt zu spielen oder zur Schule zu gehen. Sie müssen Geld verdienen für ihre Familien. Seit dem Jahr 2000 ist viel passiert. Die Zahl der arbeitenden Kinder ist deutlich zurückgegangen. Doch aus Sicht der Internationalen Arbeitsorganisation ILO bleibt noch viel zu tun. Denn sie befürchtet, dass durch die Pandemie auch die Kinderarbeit wieder zunehmen könnte. Dietrich Karl-Meurer berichtet.
In einem kleinen Ort vor den Toren der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sitzt eine 11-Jährige mit ihren Geschwistern vor dem Haus und näht Fußbälle. Pro Tag schafft sie 2 Bälle und erhält dafür gerade einmal umgerechnet 23 Cent. Die Familie des Mädchens ist auf den Verdienst der Kinder angewiesen. Ob als Näherin, als Straßenverkäufer, als Helfer in der Landwirtschaft oder auf Baustellen, weltweit müssen etwa 152 Millionen Kinder arbeiten, so schätzt die Internationale Arbeitsorganisation ILO in Genf.
90% etwa finden in afrikanischen, arabischen, asiatischen Ländern statt, 10% verteilt sich auf Lateinamerika und Europa.
Weiß Thomas Wissing, der sich als Teamleiter bei der ILO mit grundlegenden Menschenrechten in der Arbeitswelt beschäftigt.
Kinder sollen die Möglichkeit haben, am Schulunterricht teilzunehmen und sollen deshalb bis 15 Jahre nicht arbeiten. Da ist natürlich jetzt zum Beispiel Hausarbeit oder Zeitungsaustragen oder andere Sachen, die man 1-2 Stunden am Tag macht, kein Problem.
Bei der ILO geht man davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie die Lage in Sachen Kinderarbeit verschlechtert hat. Doch noch sei es für eine abschließende Beurteilung zu früh.
Es gibt natürlich Kinder, die ihre Jobs verloren haben. Es gibt umgekehrt aber auch viele, die aus wirtschaftlichen Gründen die Familie mit unterstützen müssen. Also es gibt eine ganze Menge Kinder mehr, die jetzt arbeiten. Und wir fürchten, dass die Covid-Krise dazu führt, dass wir in einigen Monaten einen Anstieg der Kinderarbeit beobachten werden.
Dabei hatten sich alle UNO-Staaten im Rahmen der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung dazu verpflichtet, die Kinderarbeit zu bekämpfen und bis zum Jahr 2025 zu beseitigen. Es gibt bereits Erfolge. Seit dem Jahr 2000 ist die Kinderarbeit um 38% zurückgegangen. Doch um sie komplett abzuschaffen, muss noch mehr geschehen. Was genau, das erklärt Thomas Wissing von der Internationalen Arbeitsorganisation.
In einigen Ländern muss die Arbeitsinspektion gestärkt werden, um zu gucken, dass die Fälle aufgedeckt werden. In anderen Ländern geht es tatsächlich darum, mehr Gelder zur Verfügung zu stellen, um die Sozialsysteme auszubauen. Aber es führt immer wieder darauf zurück, die ökonomischen Bedingungen für die Familien zu schaffen, um auf Kinderarbeit verzichten zu können.
Darauf soll hingewirkt werden mit dem heute beginnenden UNO-Jahr für die Beseitigung von Kinderarbeit. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste in den nächsten 5 Jahren die Zahl der arbeitenden Kinder jeweils um 30 Millionen reduziert werden. Das sei zu schaffen, gibt sich Thomas Wissing von der ILO optimistisch.
Es hängt wirklich davon ab, dass massiv Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass man sich schnell einig wird, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen im jeweiligen Land.
Die Pandemie trifft einige Menschen besonders hart. Das gilt auch für Geflüchtete und Zuwanderer. In Sammelunterkünften kommt es immer wieder zu Ansteckungen mit dem Coronavirus. Doch das ist nur das eine. Auch der Alltag hat sich verändert. Integrationskurse finden höchstens virtuell statt. Und weil Behörden geschlossen sind, fällt auch die Kommunikation mitunter schwerer. Und auch die Bundesagentur für Arbeit befürchtet, dass gerade Geflüchtete, die nun ihren Job verloren haben, langzeitarbeitslos werden könnten. Vivian Leuer hat sich umgehört, auch unter ehrenamtlich Engagierten, die versuchen, Geflüchtete zu unterstützen.
Es gibt so Tage, da ist Tanja Schmieder wirklich genervt. Anfang der Woche war es so, da stapelten sich hunderte Seiten Dokumente auf ihrem Küchentisch.
Wie soll eine geflüchtete Familie wissen, was sie jetzt alles beantragen müssen?
Kommentiert sie am Telefon das Foto, das sie von den Papierstapeln in den sozialen Medien postete. Die Formulare und Dokumente gehören einer afghanischen Familie. Tanja Schmieder ist ihre ehrenamtliche Flüchtlingshelferin. Sie leitet den Verein City of Hope in Köln.
Wenn es nicht irgendwo Ehrenamtliche geben würde, die da immer hinterher sind, auch in Pandemiezeiten, dann würden viele, viele Familien ohne Geld dastehen.
So wie aktuell die afghanische Familie. Sie hat mitten im Lockdown ihren Aufenthaltstitel bekommen. Konsequenz? Die bisherigen Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an sie wurden eingestellt. Ab sofort ist das Jobcenter zuständig. Nur, das hat geschlossen. Ebenso wie die Ausländerbehörde, die die Vorgänge sicherlich auch hätte erklären können.
Weil ja alle auf online umgestellt haben und aufs Telefon. Da ist ja auch kein Durchkommen, wenn man irgendwo anrufen möchte. Diese Hotline beim Jobcenter ist ja regelmäßig überlastet.
Und selbst wenn ein Telefonkontakt zustande kommt, mit nur gebrochenen Deutschkenntnissen werden komplizierte Behördenvorgänge kaum verstanden.
Sie bekommen Post, die sie nicht lesen können. In der Regel schicken die mir dann Fotos per WhatsApp. Ich rufe die dann zurück und versuche denen das einigermaßen zu erklären.
Schildert Tanja Schmieder ihre aktuelle Arbeit. Sie füllt dann Formulare aus, lässt diese unterschreiben, erhält Fotos von Unterlagen und Pässen, wandelt sie in PDFs um.
Weil die nehmen auch keine Fotos per E-Mail an beim Jobcenter.
Und schickt alles an die Verwaltung. Im Fall der afghanischen Familie habe aber auch diese Fleißarbeit bisher nicht zum gewünschten Ergebnis geführt.
Die Familie hat bis heute kein Geld gesehen. Das war, glaube ich, der am 19.11. Und seitdem läuft es.
Deutschlandweit warnen Hilfsorganisationen, dass Geflüchtete unter der Pandemie besonders zu leiden hätten.
Für Flüchtlinge hat Corona viele Dinge noch mal schwieriger gemacht,
sagt Birgit Naujoks vom Flüchtlingsrat NRW. So sind Deutsch- und Integrationskurse abgesagt oder finden nur online statt, wofür wiederum ausreichendes WLAN und mindestens ein Smartphone, besser noch ein PC vorhanden sein muss. Außerdem zeigen Statistiken, dass Geflüchtete aktuell besonders häufig ihre Jobs verlieren, weil sie in Branchen wie der Gastronomie, dem Handel oder der Logistik arbeiten. Das hat für sie allerdings manchmal mehr als nur wirtschaftliche Folgen. Um zum Beispiel eine Beschäftigungsduldung zu erhalten, muss man vorher 18 Monate gearbeitet haben. Am Stück, so sagt es das Gesetz.
Da steht eben nicht drin. Bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit zwischendurch ist das nicht so.
Kritisiert Naujoks. Zwar habe das Bundesinnenministerium zu Beginn der Pandemie dazu geraten, Antragsfristen auch unbürokratisch zu verlängern. In den Verwaltungen vor Ort werde das aber unterschiedlich gehandhabt. In NRWs Landeshauptstadt agieren die Verwaltungen einigermaßen flexibel, sagt Hildegard Düsing-Krems, Vorsitzende des Vereins Flüchtlinge Willkommen in Düsseldorf. Aber auch hier gäbe es die üblichen Probleme. Mageres WLAN in den Unterkünften, häufige Quarantänen durch zu enges Miteinander wohnen und viel weniger Beratungen, sodass wichtige Vorgänge länger liegen bleiben.
Es gibt Flüchtlinge, die haben noch einen Stau aus dem ersten Lockdown.
Der Verein von Hildegard Düsing-Krems hat bisher auch im Lockdown noch persönliche Beratungen angeboten. Mit Plexiglaswänden, FFP2-Masken, viel Lüften und Desinfizieren.
Früher war das so, das war ein ganz quirliges Geschäft. Da kam man manchmal rein und 40 Leute waren da drin. 7, 8 Leute füllten auf unseren 100 Quadratmetern Anträge aus. 3 Leute hatten syrisches Gebäck gebacken. Es war zwar vielfach Hektisch, aber es war auch schön.
Jetzt sei alles viel steriler und unpersönlicher. Manche Ehrenamtliche hätten deshalb schon aufgehört. Die Arbeit mache ihnen keinen Spaß mehr.
Wir haben auch Ehrenamtler, die sagen, es ist mir zu gefährlich. Rentnerinnen, die über 70 sind.
Dabei würden gerade jetzt, in Zeiten geschlossener Ämter, Ehrenamtler gebraucht, um die Beratungslücke zu füllen. Tanja Schmieder aus Köln hofft, dass es bald auch von Seiten der Verwaltungen wieder mehr Beratung gibt.
Die müssten sich halt auch mal Gedanken machen, wie können wir das in Pandemiezeiten gestalten und nicht einfach sagen, okay, wir machen die Türen zu und alles andere interessiert uns nicht.
Vivien Leue berichtete. Das Konzept des Warenhauses ist noch längst nicht Geschichte. Online funktioniert es sogar ziemlich gut. Das weiß niemand besser als Amazon. Regionale Initiativen versuchen im Schatten des Online-Händlers eigene Vertriebswege zu finden, in denen sich der Einzelhandel zusammenschließt. Und in Nordfriesland, da gibt es beispielsweise das Friesennetz. Geschäfte verkaufen über eine gemeinsame Online-Plattform ihre Produkte. Doch ist das eine ernstzunehmende Antwort auf Amazon und Co.? Johannes Kulms hat nachgefragt.
Das norddeutsche Schmuddelwetter gehört zu Sandra Thomsens Geschäftsmodell. Gummistiefel, Regenjacken, dicke Pullis, all das bekommt man in ihrem kleinen Laden Wettertüch in Dagebüll, nur wenige Schritte von der Nordsee entfernt.
Wenn die Touristen kommen und sie das Klima hier unterschätzen und frieren, dann können sie bei mir einkaufen kommen.
Obwohl sie schon länger auf Facebook und Instagram präsent ist, konnte sich die Chefin von zwei Angestellten mit dem Internetgeschäft nie so richtig anfreunden. Dafür sei doch viel Zeit und Know-how nötig, sagt Thomsen. Doch dann kam im vergangenen Jahr der örtliche Handels- und Gewerbeverein mit einer Frage zu ihr. Willst du mitmachen beim Friesennetz? Thomsen sagte ja. 30 Euro zahlt sie für ihre neue Internetpräsenz im Monat.
Man wird hier in dieser Region etwas bekannter. Viele wissen gar nicht, dass es mich hier gibt.
Rund 100 Unternehmen und Vereine aus Nordfriesland sind inzwischen auf der Online-Plattform dabei. Restaurants, Schornsteinfeger, Bäckereien, Schleifereien, Möbelhändler oder das Bekleidungsgeschäft von Sandra Thomsen in Dagebüll. Auf der Seite können die Mitglieder nicht nur ihre Unternehmen vorstellen, sondern auch ihre Produkte verkaufen.
Zum Beispiel gestern hatte ich eine Kundin, die suchte Naturkautschuk-Gummistiefel. Ja, haben wir dann eben halt eine kontaktlose Übergabe gemacht.
Immer wieder setzen sich die Firmenbosse selbst ins Auto, um die Ware auszuliefern. Sandra Thomsen macht das gerne. Doch längst liefert sie dank ihrer neuen Online-Präsenz auch Pakete nach Bayern und anderswohin. Als norddeutsche Antwort auf Amazon wurde das Friesennetz mehrfach in den Medien gepriesen. Tore Zibel weiß, dass solche Vergleiche ziemlich hinken.
Wir wollen den Nordfriesen nur eine Alternative präsentieren, dass sie ihre Sachen nicht bei Amazon kaufen müssen. Wenn sie schon online kaufen wollen, dann sollen sie das doch bitte regional tun.
Als Projektmanager treibt Tore Zibel den Auf- und Ausbau der Plattform voran. Die technische Infrastruktur dafür stellt Atalanda. Das in Bayern ansässige Unternehmen hat in den letzten Jahren in verschiedenen deutschen Städten ähnliche regionale Internetmarktplätze aufgebaut. Doch zu einer echten Konkurrenz vor Ort für die US-amerikanischen Tech-Giganten hat sich keines der Portale entwickelt.
Das Friesennetz muss kein wirtschaftlicher Erfolg werden. Das Friesennetz soll dafür da sein, dass die Leute wissen, was es hier vor Ort gibt.
Baumgarten Norditeran. Es ist Mittagszeit und Bastian Baumgarten hat viel zu tun. Hallo? Immer wieder klingelt das Telefon und der 37-Jährige nimmt Essensbestellungen auf. Vor 12 Jahren hat Baumgarten in seinem Heimatort Bordelum zusammen mit Malte Peters ein Restaurant aufgemacht. Die meisten Kunden sind nicht Touristen, sondern Einheimische. Die Zahl der neuen Kunden, die durch das Friesennetz hierher finden, mag übersichtlich sein. Baumgarten findet das Projekt trotzdem gut.
Wie bei so vielen Sachen gehört ja auch eine gewisse Idealismus dazu. Und gerade hier in Nordfriesland ist es so dieser Lokalpatriotismus. Nur so kann das funktionieren.
Johannes Kulms über das Friesennetz. Die Preise für Energie sind im vergangenen Jahr deutlich gesunken und auch die gesenkte Mehrwertsteuer hat die Preise für Lebensmittel unter anderem gedrückt. Das Ergebnis, die Inflationsrate, war zum Jahresende negativ und damit weit entfernt vom 2%-Ziel der Europäischen Zentralbank. Doch die EZB geht davon aus, dass die Preise in diesem Jahr wieder anziehen werden. Ein Thema auch für die Zinssitzung heute, über die Brigitte Scholtes berichtet.
Es bleibt vorerst alles beim Alten. Die EZB hat wie erwartet die Zinsen auf ihrem aktuellen Niveau belassen. Denn im Großen und Ganzen bleibe es bei den Konjunkturprojektionen von Anfang Dezember. Zwar gäbe es einige Unsicherheiten weniger. Die Impfungen im Euroraum hätten begonnen. Es gäbe Klarheit beim Brexit. Die neue US-Regierung sei im Amt und das auch mit einer Mehrheit im Senat. Aber die Verbreitung der Pandemie behindere die wirtschaftliche Entwicklung. Das wesentliche Ziel der EZB ist deshalb vor allem, die Wirtschaft gut mit Geld zu versorgen, erklärte EZB-Chefin Christine Lagarde.
We want to be able to maintain.
Wir wollen günstige Finanzierungsbedingungen erhalten, weil das die Verbraucher zum Geldausgeben anregen wird, Investoren zum Investieren, die Wirtschaft so besser laufen wird und die Inflation sich in Richtung unseres Ziels entwickeln wird. Um möglichst gute Bedingungen zur Finanzierung zu erreichen, hatte sie im Dezember das Krisenprogramm PEP aufgestockt. Darüber kann sie nun Anleihen im Volumen von 1,85 Billionen Euro kaufen. Doch heute machte die EZB-Präsidentin sehr deutlich, dass sie da vor allem flexibel bleiben wolle. Wenn wir nicht das gesamte Volumen benötigen, weil die Finanzierungsbedingungen günstig bleiben, dann werden wir das nicht ausschöpfen. Wenn wir andererseits mehr benötigen, weil sich die Finanzierungsbedingungen verschlechtert haben, dann wird das Volumen gegebenenfalls nochmals angepasst. Flexibilität ist das Schlüsselwort. Der andere Punkt, wir haben PEP nicht nur im Dezember im Volumen erweitert, sondern auch verlängert. Sie können also bis März 2022 erwarten, dass die EZB im Markt präsent bleiben wird.
You can expect the ECB to be present in the market.
Wie präsent sie da ist, das zeigt sich auch an den Renditen für italienische Staatsanleihen, die trotz der jüngsten politischen Turbulenzen kaum gestiegen sind. Die Notenbank sieht das aber als nicht gravierend für ihre Geldpolitik insgesamt an. Es könnte im Laufe des Jahres zu Bewegungen bei der Inflation kommen, sagte Christine Lagarde. Schließlich ist die Mehrwertsteuer in Deutschland wieder auf ihr altes Niveau zurückgekehrt. Die Bepreisung von CO2 ist eingeführt. Die Verbraucher haben viel Geld auf dem Konto, das sie ausgeben wollen.
Also es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die kommen jetzt zusammen, sodass die Inflationsrate doch vielleicht gegen Jahresende erstaunlich hoch sein könnte.
Sagt auch Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
Da muss die EZB jetzt auch für Akzeptanz werben, dass sie dann nicht sofort wieder auf die Bremse steigt. Weil viele werden fragen, ihr habt doch das Inflationsziel von 2%, warum lasst das zu, dass die Inflation vielleicht mal kurzzeitig in einigen Ländern vielleicht auch deutlich über 2% steigt.
Wie die EZB da agieren wird, das wird wohl spätestens mit ihrer neuen Strategie deutlich werden, die sie im Sommer vorstellen wird. Beobachter rechnen damit, dass sie da ähnlich großzügig handeln werde wie die amerikanische Notenbank.
Die EZB stockt ihr Corona-Kaufprogramm erstmal nicht weiter auf. Welche Reaktion es auf die Zinssitzung gab, das weiß Claudia Werle. Wie hat denn die Börse reagiert?
Hier an der Börse ist erwartet worden, dass die Europäische Zentralbank heute die Füße stillhält. Sie hat ja erst im Dezember dieses umfangreiche Maßnahmenpaket verabschiedet. Jetzt geht es darum, auch zu sehen, wie die Maßnahmen wirken. Und das ist ja eben angesprochen, es wird hier immer wieder signalisiert, man sei wachsam. Der DAX heute Morgen kurz nach Handelsbeginn über 14.000 Punkte. Im Moment nur noch ein leichtes Plus, der steht bei 13.929 Punkten. Ja, und der Euro, der steigt auf 1,2158 $.
Gestern gab es ja Begeisterung zur Amtseinführung von Joe Biden, der auch direkt losgelegt hat mit mehreren Erlassen. Hält die Begeisterung denn an?
Erfreut sind viele immer noch, aber es wird ein bisschen ruhiger an den US-Börsen. Die Erwartungen an den neuen Präsidenten sind sehr, sehr hoch. Zu hoch, sagen manche hier an der Börse. Biden kann zwar viele Maßnahmen seines Vorgängers wieder rückgängig machen, kann andere Schwerpunkte setzen, aber nichtsdestotrotz die Probleme, für die er Lösungen finden muss, die sind gewaltig und das geht in vielen Fällen auch nicht von heute auf morgen. Dennoch, es gibt Kursgewinne an den US-Börsen, der Nasdaq-Index beispielsweise 0,5% höher.
Der Volkswagen-Konzern hat die EU-Flottenziele für den CO2-Ausstoß verfehlt. Was bedeutet das jetzt?
Gut, es gab Fortschritte. Im vergangenen Jahr ist die Emission von Neuwagen aus der VW-Gruppe um rund ein Fünftel auf 99,8 Gramm pro gefahrenen Kilometer gesunken. Aber das ist immer noch höher als das anvisierte Ziel. Wenn man abweicht, drohen Strafen. Das kann alles in allem zusammengerechnet sich bis zu einem Milliardenbetrag summieren. VW aber macht Druck, will ja möglichst schnell weg vom Verbrenner hin zu alternativen Antrieben kommen. Dieses Jahr, so der Konzernchef, werde man die Flottenziele auch erreichen. VW-Aktien sind fast 3% im Plus.
Schauen wir noch auf die Lufthansa. Die hat ja 9 Milliarden Euro Staatshilfen bekommen, sagt jetzt aber, vielleicht braucht man gar nicht alles.
Ja, bisher sind erst 3 Milliarden abgerufen worden, so der Lufthansa-Chef bei einer Online-Veranstaltung. Die Lufthansa ist aber immer noch nicht über den Berg. Sie hat aber reagiert, hat Flugzeuge am Boden gelassen, hat Kapazitäten radikal zusammengestrichen und der Lufthansa-Chef rechnet jetzt halt ab Sommer mit einer starken Erholung, einfach auch wenn das Impfen gegen Corona vorankomme. Aktien der Lufthansa dennoch über 2% im Minus.
Schauen wir noch kurz auf die Posttochter DHL, die baut in Leipzig aus.
Ja, sie hat ihr Logistikzentrum schon in Frankfurt am Frankfurter Flughafen ausgebaut, nun in Leipzig ein neues Lagerhaus, wo man temperaturempfindliche Pharma- und Medizinprodukte lagern und umschlagen kann. Das kommt gut an, Aktien der Deutschen Post 0,5% höher.
Dann haben wir noch Euroanleihen und Gold.
Die Umlaufrendite ist unverändert bei minus 0,55% und die Feinunze Gold wird mit $1.865,29 gehandelt.
Genau, den Euro hatten wir ja schon. Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten folgt Jörg Biesler dann mit Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich.